RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Der Iran hat offenbar eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär bestätigt, dass Geschosse aus dem Iran im Anflug sind. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Unterdessen wurden die für morgen geplanten Gespräche zwischen dem Iran und den USA über das iranische Atomprogramm abgesagt. Aus dem ARD-Studio Istanbul, Isabel Gotowatz.
Nach dem Großangriff Israels auf iranische Atomanlagen führende Militärs und Atomwissenschaftler hatte das iranische Außenministerium die geplante sechste Gesprächsrunde mit den USA inzwischen als sinnlos bezeichnet. Aus US-Regierungskreisen heißt es, man sei weiter zu Gesprächen bereit und hoffe auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Unterdessen geht die Eskalation zwischen dem Iran und Israel weiter. So berichtet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim von einem israelischen Angriff auf das Gasfeld Pars Süd. Demnach soll es dort eine heftige Explosion und einen Brand gegeben haben. Das Gasfeld zählt zu einem der wichtigsten am Persischen Golf.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. Inzwischen wurde das Fluchtauto des Verdächtigen sichergestellt. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel, er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden. Während der Großfahndung identifizierte die Polizei den Mann als 57-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes.
In den USA haben die angekündigten landesweiten Demonstrationen gegen Präsident Trump begonnen. In mehreren Städten gehen gerade tausende Menschen auf die Straße. Die Proteste richten sich gegen Trumps strikten Migrationskurs. Auch in der US-Hauptstadt Washington haben sich hunderte Demonstranten versammelt. Dort ist in den nächsten Stunden außerdem eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. Wir sind beim Sport. Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball-Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Endspiel ist morgen Abend um 18 Uhr. Das Wetter für Berlin und Brandenburg. In der Nacht nur wenige Wolken oder klar bei 18 bis 12 Grad. Morgen erst wieder viel Sonne, später von Westen mehr Wolken und teilweise kräftige Schauer und Gewitter, 27 bis 34 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und da müssen Sie in Teilen von Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Niedersachsen mit schweren Gewittern, heftigem Starkregen und auch Hagel rechnen. Außerdem gibt es Staus und Behinderungen auf folgenden Strecken. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Pansdorf und Seretz 4 Kilometer Stop and Go. Weiter auf der A1 Bremen-Osnabrück, Sperrung zwischen Kloppenburg und Vechta in beide Richtungen bis Montag früh 5 Uhr. Ebenfalls bis Montag früh 5 Uhr gesperrt ist die A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld. Sie können hier ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck ausweichen. Dann die A9 München Richtung Nürnberg zwischen Pfaffenhofen und dem Dreieck Holledau 6 Kilometer Stau. Hier wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. A42, das ist der Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Essen Nord Sperrung bis, Sie wissen es, Montag früh 5 Uhr. Dann die A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Nordenstadt 2 Kilometer Stau. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Und in Berlin sind die A100 und die A113 zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Das Ganze gilt für beide Richtungen und zwar bis Montag früh. Und gerade kommt noch eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, der in der Westhälfte Niedersachsens bis etwa 1 Uhr vor Gewittern mit Starkregen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit warnt. Dazu sind Sturmböen bis 85 km/h, das entspricht Spurvorstärke 9, und Hagel nordwärts ziehend möglich, der sich dann langsam abschwächt. Jetzt haben wir es aber in diesem Sinne, eine hoffentlich gute und unfallfreie Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus Hamburg vom NDR mit Marius Zekri am Mikrofon. Schönen guten Abend. Und auch heute ist die Lage im Nahen Osten das alles beherrschende Thema. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskaliert, seit die Regierung in Jerusalem in der vorletzten Nacht die Operation Rising Lion gestartet hat und Ziele im Iran beschossen. Auf die Angriffe sind Gegenangriffe gefolgt. Es ist eine Spirale der Gewalt. Und es ist gegenseitiges Drohen. Israel hat der Führung in Teheran mit schwersten Konsequenzen gedroht, sollte der Iran weiter zivile Gebiete in Israel angreifen. Dafür würden dann die Bewohner der iranischen Hauptstadt teuer bezahlen. Aber gleichzeitig hat Israel weitere Angriffe angekündigt und eine erste Bilanz der Attacken vorgelegt. Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv mit den Einzelheiten.
In insgesamt 4 Angriffswellen hätte der Iran 200 ballistische Raketen auf Israel abgefeuert. 3 Menschen starben, 76 wurden verletzt, so Israels Armeesprecher Effi Defrin, der den Angehörigen sein Beileid aussprach und versprach, die Verteidigung zu verbessern. Direkte Treffer hatte es auch in Wohnhäusern im Zentrum und in der Umgebung von Tel Aviv gegeben. Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen und das Land zur Hauptfront im Krieg erklärte, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er. Derweil teilte Armeesprecher Defrin mit, dass Kampfflugzeuge nun über einen sicheren Korridor nach Teheran gelangen und sich in dem Teil des Luftraums frei bewegen könnten, was große strategische Bedeutung für Israel hätte. Als nächstes könnte die Armee die Angriffe auch auf Ölanlagen ausweiten, berichten israelische Medien. Die Menschen im Land richten sich auf weitere Vergeltungsschläge aus dem Iran ein.
Soweit Informationen aus Israel von Bettina Meyer. Schauen wir jetzt doch mal auf die andere Seite, in den Iran. Dort sollen nach Angaben aus Jerusalem mehr als 20 hochrangige Militärs getötet worden sein. Die iranische Regierung spricht davon, dass bei den Attacken fast 100 Menschen gestorben sind, die meisten von ihnen Zivilisten, wie Irans UN-Botschafter betont hat. Über die Lage im Iran berichtet Isabel Gotovatz.
Es ist der Tag nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen, die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheinen voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung. Meine einzige Sorge ist das Schicksal meiner 3 kleinen Kinder. Ich mache mir Sorgen, ob die Raketen aus Israel uns treffen oder nicht, erzählt der 36-jährige Reza. Der Ton Israels wird schärfer. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, werde Teheran brennen, drohte Verteidigungsminister Israel Katz. Die Menschen in Teheran müssten teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten. Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht, denn ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
Stimmen aus dem Iran, gesammelt von Isabel Gotowatz. Seit den Angriffen Israels auf den Iran ist auch der deutsche Außenminister Wadephul in der Region unterwegs. Eigentlich sollte es ein Antrittsbesuch in mehreren Ländern im Nahen Osten sein, aber auf einmal fand er sich mitten in dieser Krise wieder und spricht von möglicherweise unkalkulierbaren Folgen, die durch den Konflikt zwischen Israel und dem Iran ausgelöst werden könnten. In den ARD-Tagesthemen hat Jesse Wellmer heute mit ihm gesprochen und gefragt, ob er damit auch globale Folgen gemeint hat.
Na, das meine ich zunächst einmal nicht, aber es besteht natürlich unzweifelhaft die Gefahr eines Flächenbrandes hier in der Region. Hier stehen sich 2 Staaten gegenüber, die gut bewaffnet sind, über einsatzfähige Streitkräfte verfügen und derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich sind, dass es einem schon Sorgen machen muss. Deswegen bin ich hier jetzt vor Ort, heute jetzt in Katar, vorher auch in Riad in Saudi-Arabien und gestern in Kairo. Und versuche in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Es gibt ein allgemeines Interesse, dass es einen Interessenausgleich hier gibt und dass eine Deeskalation stattfindet. Keiner möchte, dass diese kriegerische Auseinandersetzung seine Fortsetzung findet. Es gibt beiderseitige Sicherheitsinteressen. Ich habe schon in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Aha, das klingt so, als gäbe es eine Linie, einen Plan. Also viele fordern natürlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt schnell handeln müsse. Die Frage ist ja, wie konkret? Sie haben viel telefoniert, Sie haben viel gesprochen. Gibt es einen Plan, außer zur Deeskalation aufzurufen?
Ja, ich glaube, die internationale Gemeinschaft nimmt das Thema sehr ernst. Der Bundeskanzler reist ja morgen auch zum G7-Gipfel nach Kanada. Dort wird das auch Thema sein. Und die 7 führenden Industriestaaten dieser Welt beschäftigen. Ich versuche hier mit den Kollegen Außenministern darüber zu sprechen, wie wir Einfluss nehmen können auf beide Seiten. Meine Bitte an viele hier vor Ort ist, Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir selber als Deutsche haben hervorragende freundschaftliche Kontakte zur israelischen Regierung. Und nun müssen wir mit beiden Seiten sprechen und versuchen herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beider Seite vorhanden ist. Denn eine diplomatische Lösung ist das, was wir anstreben. Diese Welt hat schon viel zu viele Krisen und Kriege. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt diese Auseinandersetzung. Wir müssen eben auch dem Iran...
Ich wollte noch mal einhaken, wenn Sie sagen, in den kommenden Tagen, das hat mich neugierig gemacht, gibt es denn Gespräche, die anberaumt sind für die kommenden Tage mit beiden Seiten?
Es gibt Gespräche, die wir ständig miteinander führen. Es gibt keine gemeinsame Runde. Aber es gibt die gemeinsame Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Woche den ernsthaften Versuch auf beiden Seiten unternehmen müssen, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dazu möchte ich beitragen. Dazu führe ich auch morgen nochmal Gespräche mit meinem Kollegen im Oman. Und ich denke, alle europäischen Kolleginnen und Kollegen werden sich auch daran beteiligen. Es ist derzeit eine sehr ungute Entwicklung, eine problematische Entwicklung. Aber wir werden sie nur dann beenden, wenn von allen Seiten auf die beiden Kontrahenten eingewirkt wird. Und dazu versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten.
Wie schwach ist das iranische Regime? Wie wahrscheinlich ist es, dass es fällt?
Naja, der Iran ist schon sehr stark bewaffnet. Und wir wissen auch, dass dieses Regime, das für uns natürlich ein Unrechtsregime ist, durchaus Möglichkeiten hat, seine Macht auch innerstaatlich weiter durchzusetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Intention Israels ist, dieses Regime zu stürzen, sondern es geht darum, ihm das aus der Hand zu schlagen, was für Israel, übrigens auch für Deutschland, gefährlich werden könnte, nämlich eine atomare Bewaffnung. Iran hat leider die Chance verpasst, frühzeitig hier in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ist dazu bereit. Wir bieten dem Iran sofort Verhandlungen über das Atomprogramm an. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Und das ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir zu einer Befriedung dieses Konflikts kommen, dass eben vom Iran keine Gefahr weder regional und für den Staat Israel noch für Europa ausgeht.
Sagt der deutsche Außenminister Johann Wadephul, der gerade im Nahen Osten unterwegs ist, im Interview in den ARD-Tagesthemen. Die Zeit jetzt, es ist 23.17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
5 Jahre ist der Beginn der Corona-Pandemie jetzt her. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist das schon wieder ziemlich weit weg. Genauso wie der Mangel an Masken oder Desinfektionsmittel, der mit der Verbreitung von Covid einhergegangen ist. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, Masken trägt kaum noch jemand. Desinfektionsmittel gibt's wieder an jeder Ecke zu kaufen und das Leben läuft weitgehend normal. Aber das Coronavirus ist nicht aus der Welt. Neue Varianten sind zum Beispiel gerade in Asien entdeckt worden. Und darum stellen sich viele Menschen auch bei uns jetzt die Frage, wie gut wir eigentlich auf eine mögliche weitere Pandemie vorbereitet sind. In Brandenburg befasst sich eine Enquete-Kommission des Landtags mit dieser Frage und aus Potsdam dazu jetzt mehr von Thorsten Südow.
Der Mangel an Masken und jeder Form von Schutzausrüstung wie zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 dürfe sich nicht wiederholen, fasst Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung in Potsdam vor der Corona-Enquete-Kommission zusammen. Bundes- und Landesregierung müssten Beschaffung und Lagerung schultern.
Wir müssen sicherstellen, dass für die nächste Pandemie oder Krise, die wir haben, die persönliche Schutzausrüstung mit Masken, Kitteln und so weiter wirklich sichergestellt ist, auch für Desinfektionsmittel. Und wir müssen auch diesmal an Medikamente denken. Da reicht eine Vorratshaltung im Regelfall nicht alleine aus, sondern wir müssen auch an die Lieferketten denken, weil eine Pandemie dauert länger als 2-3 Monate. Das ist eine staatliche Aufgabe und wie wir gehört haben, scheint die im Moment nicht zu funktionieren und das überrascht uns doch sehr.
Die tägliche Motivation und das Können von etwa 30.000 Ärzten und Pflegekräften in den 54 brandenburgischen Krankenhäusern und knapp 3.300 Arztpraxen habe dazu beigetragen, viele Leben in der Corona-Zeit zu retten, erklären Mediziner vor der Kommission. Um für eine nächste Pandemie besser gerüstet zu sein, sollten jetzt bauliche Veränderungen ins Auge gefasst werden, sagt Professor Oliver Ritter vom Universitätsklinikum Brandenburg.
Wenn mal wieder ein Krankenhaus oder ein Krankenhausflügel neu gebaut wird, würden wir uns wünschen, dass das so gedacht wird, dass man da Isolationsmöglichkeiten hat. Aber da gehören eben nicht nur die Einzelzimmer dazu, sondern im Prinzip braucht man einen ganzen Flügel mit einer eigenen auf Notwendigkeit freischaltbaren Rettungsstelle, IMC, Röntgenabteilung etc. und Vorräte. Das ist im normalen Krankenhausalltag schon schwierig, aber da ist es dann doppelt schwierig.
Eine Erkenntnis aus den Pandemietagen sei, bei künftigen Eindämmungsentscheidungen konsequent eine Schaden-Nutzen-Abwägung zu treffen, fordern mehrere Teilnehmer des Fachgesprächs. Das zeitweilige Besuchsverbot in Altenpflegeeinrichtungen sollte sich nicht wiederholen, so Stefanie Fritsche, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Niederlausitz mit Heimen in Cottbus und Peitz.
Ich denke, wir sind uns hier einig, dass es notwendig war, aber künftig vermieden werden soll, dass es Kontakt- und Besuchsverbote gibt. Das war das größte Problem, was wir mitzustemmen hatten. Es sollte künftig mitgedacht werden, dass Isolationsmaßnahmen mit Abstand und so weiter einfach besser vorgehalten können. Das ist für uns eine Herausforderung, auch in künftigen Bauprojekten zu gucken, dass wir dort besser agieren können.
Mediziner, Pflegedienstbetreiber und Vertreter von Landesbehörden forderten heute in Potsdam, jährliche Treffen im Land Brandenburg zu organisieren, um sich über ein abgestimmtes Vorgehen im Pandemiefall zu verständigen.
Berichtet Thorsten Südow aus Potsdam. Reden wir doch mal ganz kurz über Klischees und Berufe. Also, wenn man in einem Kindergarten arbeitet, dann gilt man gemeinhin als besonders geduldig. Buchhalter, Sie mögen es mir verzeihen, gelten oft als eher langweilig, Juristen als ehrgeizig. Eine neue Studie der Uni Mannheim zeigt, da ist durchaus was dran, dass Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen oft in ähnlichen Jobs arbeiten. Also wenn Sie sich wundern, warum Ihre Kolleginnen und Kollegen genauso ticken wie Sie selbst, dann können Sie sich dadurch bestätigt fühlen, denn Persönlichkeit und Berufswahl sind tatsächlich eng miteinander verknüpft, berichtet Anja Braun aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Das Mannheimer Forschungsteam hat für die Frage, wie Persönlichkeit und Beruf zusammenhängen, Langzeitdaten von 11.000 Menschen aus dem sozioökonomischen Panel untersucht. Katja Dlauhi aus dem Forschungsteam erklärt, je ähnlicher Berufe sind, desto stärker gleichen sich auch die Persönlichkeiten der Menschen über die Zeit hinweg an.
Weil sie eben bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die ähnliche Verhaltensweisen erlangen. Also so führt eben diese ständige Anpassung im Beruf dazu, dass sich dann die Persönlichkeit im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden.
So ähneln sich Ärztinnen und Pfleger stärker in ihren Persönlichkeiten als jemand aus einer komplett anderen Berufsgruppe, wie zum Beispiel Landschaftsgärtner. Zudem arbeiten wir gerne mit anderen zusammen, die mindestens beruflich ähnlich ticken wie wir.
Wenn man sich im Vergleich zu denen eben als sehr anders erlebt, dann empfindet man da so ein Missverhältnis.
Das kann die Zufriedenheit im Job senken und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man den Beruf wechselt. Untersucht haben die Mannheimer Forschenden das anhand der 5 bekanntesten Persönlichkeitseigenschaften der sogenannten Big 5.
Das sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität, wo in der Psychologie gesagt wird, okay, das sind so die 5 größten Persönlichkeitseigenschaften. Und uns ging es aber jetzt in der Studie auch darum, die gesamte Persönlichkeitsstruktur zu betrachten. Also nicht nur einzelne von denen, sondern praktisch diese gesamte Persönlichkeitsstruktur bestehend aus allen 5.
Es zeigt sich, dass Berufe nicht nur nach Interessen und Fähigkeiten gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt. Und es gibt bereits
andere Studien, die eben dann zeigen, dass zum Beispiel in sozialen Berufen oder im Gesundheitswesen, dass da die Menschen eher sehr hohe Werte in Verträglichkeit oder Offenheit haben oder dass Ingenieure emotionale Stabilität sehr hoch haben.
Bereits vor der Berufswahl ist es daher wichtig und auch für die Berufsberatung relevant, zu überlegen, wie die ganzen Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringt, zu einem Berufsbild passen können. Und auch, was der Beruf dann mit der eigenen Persönlichkeit machen kann, erläutert Lohi.
Dass der Beruf und das Arbeitsumfeld so die eigene Persönlichkeit im Laufe der Zeit durchaus mitprägen können. Bei manchen Berufen kann das natürlich mehr sein, als einem lieb ist. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel auch verträglicher werden kann.
Denn wenn tägliche Verhaltensweisen eingeübt werden, zum Beispiel Kundenfreundlichkeit, dann werden auch die dazugehörenden Eigenschaften verstärkt und die weniger zum Job passenden Verhaltensweisen eher unterdrückt.
Berichtet Anja Braun in der ARD Infonacht um 11:56. Mal ganz ehrlich, kommen Sie unter der Woche zum Aufräumen oder zum Ausmisten? Für die meisten von uns ist es ja eher schwierig, weil meist ja doch Familie und oder Arbeit auch irgendwie noch geschultert werden wollen. Aber wenn man dann am Wochenende endlich die Garage, den Boden oder den Keller leergeräumt hat, dann wartet das nächste Problem. Wohin mit dem ganzen Zeug? Denn die Recycling- oder Wertstoffhöfe sind am Wochenende ja eigentlich nirgendwo in der Republik geöffnet. Eigentlich. Denn in Pöcking im bayerischen Landkreis Starnberg ist damit jetzt Schluss. Dort hat der regionale Müllentsorger vor einem Jahr den ersten Self-Service-Wertstoffhof des Freistaats ins Leben gerufen. Und das kommt ziemlich gut an, wie Alexander Hilmer berichtet.
Ein Klick auf ein Bedienfeld in der App
und langsam öffnet sich das Tor zum Wertstoffhof. Es ist ein später Samstagnachmittag, ein Zeitpunkt, an dem Wertstoffhöfe normalerweise längst geschlossen haben. Julia Stefani parkt ihren Golf zwischen Müllbehältern und Containern.
Dadurch, dass ich voll berufstätig bin, kann ich nicht immer zu den regulären Öffnungszeiten kommen. Und deshalb ist es für mich super, weil ich ganz flexibel entscheiden kann, wann ich vorbeikomme und meinen Zeitslot buche und dann meinen Abfall hier entsorgen kann.
Es ist der erste Self-Service-Wertstoffhof in Bayern, den Julia besucht. Ein Modellprojekt, das der Landkreis Starnberg seit einem Jahr in dem Ort Pöcking ausprobiert. Christoph Wufka, der Vorstand der Abfallentsorgungsgesellschaft im Landkreis Starnberg, zeigt stolz, wie die App des Pöckinger Wertstoffhofs funktioniert. Der Kunde wählt im Vorhinein aus, welche Art von Abfall er entsorgen möchte. Sperrmüll, Grüngut, Pappe, Textilien, Glas oder sonstige Abfälle. Dann bucht er einen Slot von einer Viertelstunde, in der er diesen Müll entsorgen darf. Jeder dritte dieser Zeitslots konnte im vergangenen Jahr vergeben werden.
Das ist für uns eine sehr hohe Zahl, mit der wir nicht gerechnet hätten. Insofern zeigt, das Thema kommt bei den Bürgern an. Die Bürger haben die Nachfrage nach diesen flexibleren Öffnungszeiten.
Der Einsparung von Beschäftigten soll das aber nicht dienen, versichert Christoph Wufka. Denn schließlich würden die bisherigen Öffnungszeiten mit Personal beibehalten. Und auch, dass Self-Service-Kunden wie Julia während ihrer gebuchten Viertelstunde niemanden mehr fragen können, welcher Müll genau wohin gehört, sieht Wufka nicht als Problem.
Die Beratungsfunktion ist nicht da. Das versuchen wir auszugleichen über viele Schilder, über viele Hinweise, auch innerhalb der App. In dieser Pilotphase haben wir gesehen, dass die Bürger sehr gut mitmachen. Wir haben nur wenige, die ausscheren, ja, die uns was unterjubeln wollen oder was falsch abgeben.
Kameras sorgen dafür, dass Müllsünder auf Video festgehalten werden. Denn nicht abgegeben werden dürfen in den digitalen Buchungszeiten Bauschutt und Elektrokleingeräte. Julia, die nur Papier und Glas entsorgt, hat der Self-Service-Wertstoffhof schon einmal überzeugt.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein super System ist, das mehr Wertstoffhöfe anbieten sollten.
In Pöcking ist bereits ein weiterer Self-Service-Hof geplant. Der Betreiber hofft, dadurch weitere Orte in ganz Bayern von der digital buchbaren Müllentsorgung überzeugen zu können und damit zu einer Ausweitung der Öffnungszeiten beizutragen.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Das ist ein Traumfinale in der Handball-Champions League, jedenfalls aus deutscher Sicht. Denn der deutsche Meister trifft auf den Vizemeister. Die Füchse Berlin bestreiten das Endspiel in Köln gegen den SC Magdeburg. Beide Teams gewannen am Abend ihr Halbfinale. Berlin sehr deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Magdeburg nur hauchdünn, aber mit ganz viel Willenskraft gegen den FC Barcelona aus Spanien. Für unseren Handballreporter Thorsten vom Wege ist das ein hervorragender Schlusspunkt.
Also wenn der alte Theaterspruch gilt, dass das Schönste immer zum Schluss kommt, dann hat diese Saison wirklich ein Halali, wie sich's besser nicht wünschen lässt. Denn mit dem deutschen Meister gegen den deutschen Meisterschaftszweiten, also mit den Füchsen Berlin gegen den SC Magdeburg, da treffen im Endspiel der europäischen Königsklasse nur zwei deutsche Mannschaften aufeinander. Das heißt, der König von Deutschland ist auch der König von Europa. Und wer die Weltlage im Handball kennt und weiß, dass die Europäer der stärkste Kontinent sind und das mit Abstand, ist auch der König der Welt. Also, Büchse gegen SCM, das ist natürlich genau das, was die Fans sehen wollten. Das wird ein Riesenfinale, da bin ich ganz sicher. Schauen wir mal in die vergangene Saison. Da hatten die Berliner zwei Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite. Den Supercup haben sie gewonnen, in Magdeburg haben sie gewonnen und daheim gegen den SCM unentschieden gespielt. Daraus ziehe ich den Schluss, in dieser Saison sind die Berliner irgendwo, denke ich, besser.
Einschätzungen von Thorsten vom Wege. Das Finale beginnt um 18 Uhr. Es läuft gut für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Stuttgart. Der Olympiasieger von Tokio steht im Finale. Aber da trifft Zverev auf seinen Angstgegner. Das ist die Nummer 7 der Welt, Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner verlor Zverev in der vergangenen Saison viermal in Folge. Einen deutschen Sieger gab es in Stuttgart zuletzt 1991. Damals gewann Michael Stich, allerdings nicht auf Rasen wie heute, sondern noch auf Sand. Alexander Zverev gefällt die Atmosphäre in Stuttgart und er freut sich auf das Finale.
Die Atmosphäre ist super. Ich glaube, alle sind sehr begeistert vom Turnier. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe noch kein einziges Match gespielt, wo das Stadion nicht ausverkauft war. Deswegen, ich glaube, die Vorfreude auf Tennis hier generell ist immer sehr, sehr groß. Und es ist schön zu sehen, dass das Turnier auch so gut besucht ist und alle riesen Spaß daran haben.
Das Endspiel beginnt am Mittag um 12 Uhr. Bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten hat sich Julia Krajewski eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Die Olympiasiegerin von Tokio geht als Spitzenreiterin in das Entscheidungsspringen in Lumülen in Niedersachsen. Es wäre ihr vierter deutscher Meistertitel. Jörg Tegelhütter berichtet.
Die Olympiasiegerin von 2021 absolvierte die Geländestrecke in der Lüneburger Heide mit ihrem Wallach Nickel souverän und fehlerfrei, sammelte nur ein paar Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Aber selbst mit einem Abwurf wäre Krajewski der vierte deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Zu groß ist der Vorsprung auf die zweitplatzierte Emma Brüssau. In der parallel ausgerittenen Fünf-Sterne-Prüfung dominierten vor rund 20.000 Zuschauern die britischen Olympiasiegerinnen. Vor dem abschließenden Springen führt Laura Collett vor ihrer Teamkollegin Rosalind Kanter.
Es gab auch traurige Nachrichten in Lumülen. Das Pferd der deutschen Reiterin Mayonna Zibel musste nach einem Sturz im Gelände eingeschläfert werden. Die Stute war 13 Jahre alt und wurde noch vor Ort veterinärmedizinisch versorgt. Später wurde das Pferd in eine nahegelegene Tierklinik gefahren. Der Veranstalter bezeichnete die Entscheidung, das Pferd einzuschläfern, als unvermeidbar. Die deutsche Reiterin Mayonna Zibel sagte, dass sie mit dem Pferd Chiquita ihre beste Freundin verloren habe. In der Formel 1 hat sich George Russell den ersten Startplatz für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Mercedes-Pilot gewann die Qualifikation vor dem Weltmeister Max Verstappen. Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, startet von Rang 13. Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Und das war der Sport mit Nils Winkler.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.31 Uhr mit Matthias Störmer. Israel hat erneut Ziele im Iran angegriffen. Laut den iranischen Behörden sind verschiedene Teile des Landes betroffen. Einzelheiten von Katharina Willinger aus Istanbul.
Aus der Hauptstadt Teheran hören wir von verschiedenen Kontakten, von Augenzeugen, dass am Abend die Luftabwehr wieder sehr aktiv war, dass sich mittlerweile lange Schlangen gebildet haben an den Tankstellen. Viele Menschen in Teheran haben panische Angst. Sie sagen nach dieser Aussage, dass Teheran brennen wird, wenn das iranische Regime wieder angreift, versuchen viele Menschen auch die Stadt zu verlassen, denn in Teheran gibt es keine Bunker, keine Shelter, keine Schutzmöglichkeit für die Menschen, also die Sorge im Land ist sehr groß.
Unterdessen bereitet auch Israel seine Einwohner auf einen weiteren iranischen Luftangriff vor. Es seien Raketen im Anflug, erklärt das Militär. Die Bevölkerung solle Schutzräume aufsuchen. Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump haben zum dritten Mal innerhalb eines Monats telefoniert. Hauptthema war nach Angaben aus Moskau diesmal die, so wörtlich, gefährliche Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Putin habe dabei erneut die israelischen Angriffe gegen iranische Nukleareinrichtungen und militärische Ziele missbilligt. Gleichzeitig bot der Kreml-Chef sich demzufolge erneut als Vermittler in dem Konflikt an. Nach den tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann läuft im US-Bundesstaat Minnesota eine Großfahndung. Die Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren laut Gouverneur Walz in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park attackiert worden. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Bei einem weiteren Angriff im nahegelegenen Champlin wurden zudem ein demokratischer Senator und seine Ehefrau niedergeschossen und schwer verletzt. Walz betonte, es könnten weitere Menschen in Gefahr sein. In dem Fluchtfahrzeug des verdächtigen 57-Jährigen seien entsprechende Hinweise gefunden worden. Er hatte sich als Polizist ausgegeben und auf seiner Flucht das Feuer auch auf echte Beamte eröffnet. US-Präsident Trump verurteilte die Tat und kündigte an, alle möglichen Tatbeteiligten mit der vollen Härte des Gesetzes zu verfolgen.
Nach dem Absturz eines ihrer Passagierflugzeuge hat Air India angekündigt, an die Opferfamilien zunächst umgerechnet etwa 25.000 Euro zu zahlen. Auch der einzige Überlebende unter den 242 Menschen an Bord erhalte das Geld. Nach übereinstimmenden Medienberichten kamen bei dem Unglück vom Donnerstag mindestens 270 Menschen im Flugzeug und am Boden in Ahmedabad ums Leben. Die Regierung nannte bisher keine offiziellen Zahlen. Das Wetter in Deutschland. Nachts im Nordwesten teils kräftige Schauer und Gewitter, in der Südosthälfte oft locker bewölkt, Tiefstwerte 22 bis 12 Grad.
Am Tage teils kräftige Schauer und Gewitter, von Vorpommern bis in die Lausitz zuvor noch längerer Sonnenschein, im Nordwesten kaum noch Schauer, Höchstwerte 18 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
In Teilen Schleswig-Holsteins, Nordrhein-Westfalens, Bremens und Niedersachsens müssen Sie mit schweren Gewittern, heftigem Starkregen und auch mit Hagel rechnen. Mit Staus rechnen müssen Sie auf der A1 Fehmarn Richtung Lübeck zwischen Pansdorf und Seretz, stockt es auf 4 Kilometern Länge. Gesperrt ist die A1 Bremen-Osnabrück zwischen Kloppenburg und Vechter in beide Richtungen und zwar bis Montag früh um 5. Ebenfalls gesperrt ist die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Seeheim-Jugenheim und Darmstadt-Eberstadt, hier hat es einen Unfall gegeben. Bis Montag früh um 5 dicht ist die A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Stellingen und Heimfeld. Sie können ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Horster Dreieck fahren. Da geht es dann zurück auf die A7. Die A8 Salzburg Richtung München ist zwischen Bergen und Grabenstedt nach einem Unfall gesperrt. Unfall hat es auch gegeben auf der A9 München Richtung Nürnberg zwischen Pfaffenhofen und Dreieck-Holledau. Deswegen 6 Kilometer Stau und der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die A42 Emscher Schnellweg Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Essen Nord bis Montag früh 5 Uhr gesperrt. A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt zwischen Wiesbaden-Erbenheim und Nordenstadt 2 Kilometer Stau. Sperrung auch auf der A67 Mannheim-Darmstadt hier in Höhe Griesheimer Dreieck. Das Ganze gilt für beide Richtungen bis 5 Uhr morgen früh und eine Umleitung ist eingerichtet. Und bis Montag früh um 5 sind in Berlin die A100 und die A113 gesperrt und zwar in beide Richtungen zwischen Oberland und Spätstraße, weil hier gebaut wird. Wo es geht, eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri. Herzlich willkommen. Seit ein paar Wochen hat Deutschland einen neuen Finanzminister, Lars Klingbeil von der SPD. In der Hauptstadt Berlin, da verwaltet er die Euros, die der Staat einnimmt und die der Staat ausgibt. Das Geld kommt also quasi zu ihm und geht von ihm wieder weg. Aber jetzt hat Klingbeil den Spieß umgedreht und er ist zum Geld gefahren, beziehungsweise dorthin, wo das Geld verdient wird. An die Frankfurter Börse nämlich. Und Aline Leimbach war für uns mit dabei.
Normalerweise feiern vor der Frankfurter Börsentafel im Handelssaal Unternehmen ihren Börsengang. Zum Wochenschluss läutete dort dagegen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil den Start für sein kapitalmarktpolitisches Engagement ein.
Mir ist das wichtig, genau hier den Antrittsbesuch zu machen und hier auch das Signal für den Finanzplatz Deutschland zu senden,
sagte er auf dem Frankfurter Parkett. Schon einige Jahre ist es her, dass zuletzt ein Finanzminister hier zum offiziellen Antrittsbesuch mit Statement erschienen ist. Ein wichtiges Projekt Klingbeils.
Wir wollen weiter dafür sorgen, dass mehr in Deutschland investiert wird. Wir haben den Deutschlandfonds verabredet, der auch ein Instrument sein soll, damit mehr in Deutschland investiert wird.
Rund 100 Milliarden Euro will Klingbeil mit dem Deutschlandfonds mobilisieren. Mit Geldern des Staats als auch von privater Seite. Es geht vor allem um Wachstums- und Innovationskapital für den Mittelstand und junge Unternehmen. Für die ist es hierzulande derzeit oft schwer, an Kapital zu kommen. Deutsche Börsechef Stefan Leitner freute sich sichtlich über die Aufwartung des Vizekanzlers. Für ihn ist ein weiteres Anliegen zentral.
Ich würde die Altersvorsorgediskussion, die Punkte, die auch im Koalitionsvertrag stehen, als wichtigster aus Deutschland heraussetzbarer Impuls für eine Stärkung des Aktien- und Kapitalmarktes sehen.
Noch sind die Pläne der neuen Bundesregierung dazu unklar. Denkbar wäre aber etwa ein Altersvorsorgedepot. Ein Entwurf dazu hatte es bereits von der alten Ampelregierung gegeben. Doch mit dem Ampelaus ging auch der Entwurf unter. Die Idee, eine staatliche Zertifizierung des Depots soll Vertrauen schaffen und Zuschüsse vom Staat sowie Steuererleichterungen könnten das Geld zur Seite legen, attraktiv machen für Sparer. Der neue Finanzminister wollte sich am Freitag dazu nicht konkret bekennen. Er sagte aber,
ich kann nur sagen, ich bin offen für solche Ideen. Ich glaube, wir müssen das sehr ernsthaft prüfen. Es gibt immer auch eine Risikoabwägung, aber ich glaube, wir sollten uns da mehr trauen, als das heute der Fall ist.
Mehr kapitalgedeckte Altersvorsorgemodelle würden auch den Handelsplatz Frankfurt stärken, sagt Kapitalmarktstratege Robert Halver von der Baader Bank.
dann kommt noch viel mehr Liquidität nach Frankfurt. Wenn wir zum Beispiel stärkere Aktienkäufe im DAX haben, dann sind Unternehmen auch eher bereit, hier dann auch ihre Börseneinführung zu machen.
Denn bisher scheuen viele Deutsche den Aktienmarkt. Ein staatlich gefördertes Depot könnte dagegen ein wahrer Booster für die Finanzindustrie und börsengelistete Unternehmen sein. Klingbeil will sich auch um die Kapitalmarktunion auf europäischer Ebene kümmern. Mit einheitlichen Regeln in der EU will man wettbewerbsfähiger werden im Vergleich zu den USA und anderen Regionen. Das wäre wichtig, findet auch Robert Halver.
Es ist nicht bafui, wenn man an den Finanzplatz oder an Banken denkt, die brauchen wir. Die Banken stehen im weltweiten Wettbewerb und wir haben es einfach zugelassen, dass andere Länder, vor allem die Amerikaner, im Grunde machen können, was sie wollen.
Die Politik müsse liefern, findet er. Für Lippenbekenntnisse sei keine Zeit mehr.
Und wir bleiben noch ein bisschen an der Börse bzw. an den Börsen.
Wirtschaft.
Denn jetzt schaut Sebastian Schreiber aus unserer ARD-Finanzredaktion auf das, was die internationalen Börsen in dieser Woche alles so bewegt hat. Und das hat dieses Mal viel mit Politik zu tun.
Rund um den Globus war es das Thema an den Finanzmärkten. Israel greift den Iran an. Die Ölpreise schossen in die Höhe. Bloomberg meldet der größte Anstieg an einem Tag seit März 2022.
Oil jumps on the geopolitical angst with its biggest intraday spike since March of 2022.
Konkret hieß das, ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze um fast 10% auf mehr als $75 je Barrel Öl. Wie bedeutend ist der Iran für die Ölbranche? Dazu Rohstoffexperte Andreas Goldtau von der Universität Erfurt.
Der Iran ist der drittgrößte Produzent innerhalb der OPEC und 2/3 von dieser Produktion gehen in den Export. Das heißt, es ist durchaus ein ernstzunehmender, wichtiger Ölproduzent.
Dazu kommt die Sorge, der Iran könnte versuchen, die Straße von Hormus zu blockieren. Laut der Außenwirtschaftsagentur des Bundes, GTAI, geht etwa ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs durch diese Meerenge am Persischen Golf. Eine Blockade könnte die Weltwirtschaft empfindlich treffen.
Es gab in der Tat in der Vergangenheit Versuche, die Straße zu sperren während des iran-irakischen Krieges in den 80er Jahren. Da wurden Tanker angegriffen von beiden Seiten. Gesperrt wurde sie nie, aber es ist nicht auszuschließen und es ist durchaus möglich.
Diese Sorge ließ die Kurse an den Börsen zum Wochenschluss absacken. Panik oder drastische Abverkäufe aber blieben aus. Es war ohnehin eine durchwachsene Woche für die Börsen. Der Dow Jones, die US-Leitbörse, verlor auf Wochensicht 1,3%. Ernüchterung machte sich breit nach den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump sagte zwar, ein Deal über den Export von seltenen Erden sei unter Dach und Fach, die chinesische Seite aber hielt sich bedeckt. Die Details blieben offen. Dazu Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Für beide Seiten ist dieser Handelskrieg gefährlich. Die Wirtschaft leidet in beiden Ländern kräftig darunter. Wir sehen das in den ersten Zahlen. Eine Lösung wäre gut für China, für die USA und natürlich auch für die Welt.
Die Welt der Wirtschaft rätselte in dieser Woche darüber, was die Absprachen zwischen China und den USA am Ende wirklich wert sind. Noch blieb in den USA ein Preisschock aus. Inflationsdaten für den Mai fielen etwas schwächer aus als erwartet, aber zum ersten Mal in diesem Jahr zog die Inflation wieder an. Ökonomen gehen davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten fortsetzen wird. All das könne auch eine Chance für Europa sein, so Holger Schmieding.
Es ist tatsächlich so, dass die Welt eben mit neuen Augen auf Europa guckt, weil man sieht, in den USA und in China läuft es schlechter.
Der Euro ist in dieser Lage für Anleger so attraktiv wie lange nicht mehr. Im Laufe der Woche war er zum Dollar so teuer wie seit 3,5 Jahren nicht mehr. Auch darin kommt zum Ausdruck, Investoren trauen Europas Wirtschaft durchaus ein Comeback zu. Die wirtschaftliche Lage in den USA unter Trump bleibt dagegen angespannt.
Berichtet Sebastian Schreiber aus Frankfurt am Main um 23.43 Uhr.
Das Interview.
Der italienische Politiker Arno Kompatscher sagt, die Grenzregionen profitieren sehr von Europa. Kompatscher ist der Landeshauptmann, also quasi der Regierungschef von Südtirol, und für ihn ist Europa nicht nur ein Friedens-, sondern auch ein Wohlstandsprojekt. In seiner Heimat Südtirol, da spielen Autonomie und regionale Selbstverwaltung eine große Rolle, und das könnte auch für ganz Europa eine gute Lösung sein, meint Kompatscher. Darüber hat Judith Schulte-Loh vom WDR mit ihm gesprochen und als erstes gefragt, welche Bedeutung Europa denn für Südtirol hat.
Nun, gemeinhin sagt man ja, Europa verdanken wir 80 Jahre Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und das ist ja auch richtig und gilt wohl für ganz Europa. Aber für Südtirol ist das noch wesentlich mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol zu Italien geschlagen, obwohl mehrheitlich deutschsprachig. Und es gab immer den Wunsch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Grenze noch einmal zu verschieben. Darauf konnte man sich nicht einigen. Es gab dann diesen Kompromiss dieser weitreichenden Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis und besonderer Schutzmaßnahmen für die deutschsprachige und die ladinischsprachige Minderheit. Aber ganz glücklich war man damit natürlich nicht. Und da war Europa von Anbeginn mit dem europäischen Einigungsprozess eine Perspektive, nämlich das Überwinden der Grenzen, dass es letztlich nicht mehr so wichtig sein würde, zu welchem Nationalstaat man eigentlich gehört, weil man sich als Europäer fühlen konnte, aber auch als Europäer sich bewegen konnte und als solcher leben.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir selber sind ein kleines Europa in Europa?
Da meine ich noch etwas mehr. Wir haben ja eine mehrsprachige Bevölkerung hier. Das sind die Deutschsprachigen, die überwiegende Mehrheit darstellen, auch die weitere autochthone Gruppe, die Ladiner, aber natürlich auch die Italiener. Die sind natürlich schon immer da gewesen. Tirol, Gesamt-Tirol war immer dreisprachig. In Südtirol waren es relativ wenige. Während der 20 Jahre dauernden faschistischen Herrschaft und auch danach gab es aber großen Zuzug, auch im Zuge des bewusst gesteuerten Italienisierungsprozesses Südtirols. Aber das sind jetzt natürlich Bürger, die in der dritten, vierten Generation hier leben, die sich auch als Südtirolerinnen, Südtiroler italienischer Sprache empfinden. Und somit haben wir hier doch ein Zusammentreffen von verschiedenen Sprachen, Kulturen. Und in diesem Sinne sind wir vielleicht auch ein kleines Europa in Europa mit dem Ziel eben, vereint in dieser Vielfalt zu sein, die Vielfalt zu bewahren. Nicht ein Melting Pot am Ende, wo man alles vermischt, sondern durchaus die Kulturen weiter auch tragen und pflegen, aber eben den Mehrwert aus der Vielfalt schöpfen.
Wird die Vielfalt bei Ihnen in Südtirol gut gelebt?
Größtenteils ja. Wir sind nicht dort, wo wir sein wollten. Ja, das ist ja unser Slogan, auch der europäische, United in Diversity. Aber es gibt dann schon Unterschiede, weil der ländliche Raum überwiegend deutschsprachig ist, der urbane Raum dann überwiegend italienischsprachig. Es gibt dann schon auch mitunter getrennte Lebenswelten. Die werden immer mehr überwunden in den Sportvereinen, auch in kulturellen Tätigkeiten. Aber ja, es ist noch nicht ganz das. Es kann durchaus noch ein Mehr und ein Miteinander geben. Die Idee wäre ja, wir nehmen das Beste aus beiden Kulturen, Knödel und Spaghetti quasi, pünktlich, präzise, ordentlich, strebsam, wie es der deutschsprachigen Kultur entspricht und vielleicht kreativ, spontan, lebenslustig, wie es italienisch ist. Manchmal nehmen wir es vielleicht genau umgekehrt. Wir sind dann pünktlich wie die Italiener und kreativ und spontan vielleicht wie die Nördlichen.
Das hört sich doch schon gut an. Der Weg ist ja schon beschritten. Wenn wir jetzt gucken, inwiefern Südtirol ein Vorbild wirklich für tatsächlich Europa sein kann. Also inwiefern kann die Autonomie, also die regionale Selbstverwaltung, die Sie auch haben, eine gute Lösung für dieses Europa insgesamt sein?
Ja, es ist ja die Frage dessen, was soll Europa sein? Ja, ein United States, also eine Vereinigte Staaten von Europa oder ein Europa der Regionen, das war ein Slogan vor allem in den 90er Jahren. Wir glauben, Südtirol könnte ein Beleg dafür sein, dass das nicht eine überholte Idee ist, sondern die funktionieren kann. Die Staaten sind ja meistens zu klein für die wirklich großen Herausforderungen, für die weltpolitischen. Das erleben wir ja gerade jetzt. Da ist Europa gemeinsam mitunter nicht stark genug. Die Staaten sind also zu klein dafür und sind zu groß wiederum, aber für die täglichen Herausforderungen, wo es mehr Nähe unmittelbar zu den Problemfeldern braucht. Und deshalb ist die Idee jener von Regionen, die selbst verwaltet, auch dann im Rahmen eines großen Ganzen agieren. Das macht Südtirol innerhalb Italiens. Wir haben eine weitreichende Selbstverwaltung, sind letztlich aber ein Mehrwert für das Gesamtsystem, weil sich hier die Bevölkerung noch viel stärker mit der öffentlichen Verwaltung, mit der öffentlichen Sache identifiziert, weil die Unmittelbarkeit gegeben ist. Und das funktioniert ja auch gut. Wir waren eine arme Region. Dank dieser Autonomie sind wir jetzt Nettozahler in Italien. Also es hat sich gut entwickelt. Und Europa könnte insgesamt so aussehen, dass nationalstaatliche Meer überwinden, ein Europa der Regionen sein. Und Südtirol könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen, auch im ganz Kleinen.
Sie sagen gerade, dass Sie in Südtirol auch natürlich profitiert haben von wirtschaftlicher Unterstützung. Wie war das in den letzten Jahrzehnten? Wie wurden Sie von der EU unterstützt?
Wir haben vor allem einmal davon profitiert, von diesen Grundfreiheiten in europäischen. Ja, es wird ja sehr oft über die Brüsseler Bürokratie geschumpft und gesagt, ja, das hemmt uns. Die Alternative wären diese einzelnen Staaten mit Zöllen, mit Handelsstreitigkeiten. Und das hatten wir ja. Und mit der Grenzöffnung, mit Schengen, ist bei uns natürlich auch was passiert. Der Tourismus ist erfolgreicher geworden, aber auch unsere Industrie, unser Export, der Handel, der Wein, die Äpfel, die Dinge, die wir verkaufen können, das alles verdanken wir der europäischen Einigung und natürlich dieser europäischen Freiheit, der Niederlassungsfreiheit, der Handelsfreiheit. Das wird sehr oft vergessen in der Debatte. Südtirol hat in erster Linie davon profitiert. Natürlich gibt es auch europäisch finanzierte Projekte hier im Rahmen der Strukturfonds, das ist klar. Aber das Wesentliche ist, was Europa als Idee grundsätzlich leistet, nämlich, dass die Grenzen überwunden werden. Und das hat Wohlstand gebracht. In Südtirol kann man das wirklich messen. Das ist einhergegangen mit der europäischen Einigung, ist bei uns auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gestiegen.
Ja, heute werden ja 40 Jahre Schengen-Abkommen gefeiert. Und trotzdem erleben wir gerade aktuell massive Einschränkungen, was die Grenzen angeht, auch aufgrund der Migrationspolitik, der deutschen Politik, die umgesetzt wurde. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für schade, dass es diesen Reflex immer wieder gibt. Das war auch während der Pandemie so. Das Erste, was den Staaten eingefallen ist, man müsse Grenzkontrollen hochziehen. Das hat das Virus nicht aufgehalten. Und auch, das belegen auch letztlich alle Experten, auch diese Kontrollen an den Binnengrenzen in Europa, also innerstaatlichen Grenzen und zwischenstaatlichen Grenzen in Europa, die bringen herzlich wenig. Das ist wahrscheinlich Opium für das Volk. Das ist beruhigt. Das ist ein Stück weit so quasi Erwartungshaltung, die erfüllt wird. Europa muss auch in der Migrationsfrage gemeinsam und dann vor allem nach außen agieren, auf verschiedenen Politikfeldern und nicht das, was eigentlich Europa ausmacht, aufgeben, die Schengen-Regeln aussetzen und letztlich somit sich selbst schaden.
Das Thema Migration, spielt das in Südtirol bei Ihnen gar keine Rolle?
Doch, absolut. Das ist ein Thema, das auch wahlbeeinflussend wirkt. Auch bei uns gibt es dann rechtspopulistische Parteien, die Ängste der Menschen, die es gibt und die nachvollziehbar sind. Man muss die Sorgen ernst nehmen, aber die sie dann ganz einfach populistisch nützen. Und das haben wir als Thema genauso, wie sie es in Deutschland haben. Aber das Thema, man muss aber halt auch sachlich damit umgehen und nicht irgendwelche Symbolpolitik betreiben. Es geht um den Schutz der Außengrenzen. Es geht aber natürlich auch um die Fragen, wie löse ich insgesamt die Situationen? Das sind geopolitische Herausforderungen. Und es geht um die Frage der Integration tatsächlich stattfindet. Die Kommunen dürfen nicht überfordert werden. Das ist ein legitimes Anliegen. Und illegale Zuwanderung ist illegal. Das heißt, wir müssen das handeln, aber mit Kontrolle an den zwischenstaatlichen Grenzen innerhalb Europas lösen wir das nicht.
Sie haben gerade die schwierigen politischen Entwicklungen angesprochen, die wir ja in Europa sehen. Aber auch bei Ihnen, also Zunahme der rechten, rechtsextremen Parteien, das zeigt sich auch in Südtirol. Ihre Partei, die Volkspartei, regiert nun mit einem Bündnis, zu dem auch erstmals die postfaschistische Fratella d'Italia angehört. Was heißt das für Sie?
Ja, das ist für uns eine schwierige Entscheidung gewesen, aber wir haben ja richtigerweise in unserer Landesverfassung im Autonomiestatut festgeschrieben, dass alle Sprachgruppen in der Regierung vertreten sein müssen. Die italienische Sprachgruppe hat in unserem 35-köpfigen Landesparlament insgesamt 5 Vertreter, 3 davon Vertreter dieser Rechtsparteien, 1 Vertreter der Mitte und nur 1 Vertreter der Linken. Es war rein zahlenmäßig notwendig, dieses Bündnis, dieses Zweckbündnis einzugehen. Wir haben dann in die Regierungsvereinbarung einen klaren Wertkatalog hineingeschrieben, also wirklich einer liberalen, offenen, pluralistischen Gesellschaft, einer nicht diskriminierenden Haltung. Das war für uns Voraussetzung und regieren jetzt mit diesen Rechtsparteien.
Ja, zumal aber schwierig ist, die Partei von Giorgia Meloni also ist ja ausgesprochen europaskeptisch und Sie ein überzeugter Europäer. Wie geht das für Sie zusammen?
Das hat mich viel Schlaf gekostet. Das ist für mich auch eine schwierige Gratwanderung gewesen von Anfang an. Ich muss sagen und darf sagen, dass Meloni sich am Ende doch wesentlich pragmatischer verhalten hat, als man ursprünglich befürchten musste. Sie spricht sehr oft von wir in Europa. Wir müssen in Europa das besser gestalten. Sie hat eine eindeutige Positionierung an der Seite der Ukraine. Das war bei dieser Regierung nicht von vornherein klar, dass das so sein würde. Minister Salvini ist ist ja noch vor nicht allzu langer Zeit mit einem Putin-T-Shirt fotografiert worden. Es gibt eine klare Anbindung an die NATO, es gibt ein gemeinsames Agieren, man trifft sich häufig mit Ursula von der Leyen. Also es ist am Ende nicht diese europafeindliche Politik geworden und das freut mich natürlich, denn wie Sie gesagt haben, wir, nicht nur ich persönlich, denn in Südtirol, wir sind die allermeisten überzeugt von der europäischen Idee. Das hat eben die Ursache in unserer Geschichte.
Sagt Arno Kompatschaf, er ist der Landeshauptmann von Südtirol. In der Reihe denk ich an Europa.
Kultur.
Iggy Pop gilt als der Urvater des Punk. Inzwischen ist er 78 Jahre alt, aber er steht immer noch oberkörperfrei auf der Bühne und zeigt, dass er die Energie, die er vor 30, 40 Jahren auf die Bühne gebracht hat, nicht verloren hat. In London, da hat er sich gerade erst augenzwinkernd im Sarg von der Bühne rollen lassen, winkend, versteht sich. Er bleibt eine lebende Legende und Iggy Pop überrascht das Publikum bis heute immer wieder gern, bald auch in Deutschland, denn er kommt jetzt zu uns auf Tour.
Iggy Pop hat 1967 als 20-jähriger Frontmann der Stooges nur ein Ziel: das Publikum anpissen und den ganzen Laden mit seiner Energie auseinandernehmen.
When I was in my early mid-20s, all I really wanted to do was do something with a very fierce energy and just piss everybody off and shake things up. And I did that.
Sein Erfolgsrezept bringt Aufmerksamkeit und schreibt Musikgeschichte. Iggy erfindet das Stage Diving. 1968 im Vorprogramm von Frank Zappa in Detroit. Und weil keiner weiß, was er tun soll, schlägt sich der Unaufgefangene zum ersten Mal einen Schneidezahn aus. Iggy spielt oben ohne und ohne Unterwäsche. Und wenn das nicht langt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann ritzt er sich eben die Brust auf. Nicht selten landet er nach Konzerten erstmal im Gefängnis, wegen Unsittlichkeit. Und er dachte, es war gute Unterhaltung.
There was a difference of opinion. I thought I was entertaining and someone else thought I was demoralizing the community.
Bis heute musste Iggy Pop jeden seiner Schneidezähne ersetzen. Seine Skoliose und seine Hüftarthrose und die unzähligen Bühnenverletzungen machen ihm zu schaffen. Aber ans Aufhören denkt er nicht. Er hat sogar seinen besten Freund David Bowie überlebt, mit dem zusammen er diesen Hit komponierte. Die 70er und 80er verbringt Iggy Pop im Drogen- und Alkoholnebel. 2 Jahre davon lebt er mit David Bowie in Berlin und komponiert in der S-Bahn seinen Klassiker The Passenger.
Well, I liked it better the way it was, you know. I really liked the wall. It's marvelous.
Iggy Pop sagt, er mochte Berlin früher lieber. Er mochte auch die Mauer. Klar ist es gut, dass sie weg ist, sagt er. Aber Berlin hatte früher bessere Luft, weniger Verkehr, billigere Mieten. Es war trendy und einfach viel cooler.
You know, it's kind of trended out right now. It was cooler.
Yeah, the bright and hollow sky. You know, it looks so good tonight.
Erst spät mit Ende 40 fängt Iggy Pop an, auf Tai Chi umzusteigen und zu schwimmen und auf seinen Körper zu achten.
I have a close relationship with my body.
Diesen Körper live zu sehen, ist wie im Louvre eine antike Skulptur bestaunen. Einfach personifizierte Rockgeschichte.
Tja, und auch wenn er Berlin nicht mehr so mag, er kehrt dorthin zurück am kommenden Donnerstag, nächste Woche am 19.06. Die Tour von Iggy Pop beginnt aber am Dienstag in Hamburg. Danach folgen dann noch Halle am 21.06., München am 24. Juni und Köln am 1. Juli. Und Anja Kaspari hat auf diese Tour schon mal vorausgeschaut.
Ich kann sagen, mein Krieg ging hier zu Hause weiter. Der Krieg in Afghanistan hört für mich niemals auf.
Killed in Action. Staffel 4 des erfolgreichen Podcasts.
Immer wieder sind uns in den vergangenen Jahren Soldaten und Soldatinnen begegnet, die von ihrer psychischen Erkrankung erzählt haben und eben von ihrem Ringen mit der Bundeswehr.
Unsere Reporter haben 1 Jahr lang recherchiert.
Also die letzten Jahre waren für mich ein Albtraum und es ist auch ein Schlag ins Gesicht, dass ich offensichtlich einsatzgeschädigt bin und die Bundeswehr sagt, du bist es nicht.
Also wir haben noch keinen Fall erlebt, der ohne bürokratische Hürden und Schwierigkeiten in der Rehabilitation gestartet.
Uns ist auch klar geworden dabei, Soldaten trifft die Enttäuschung, treffen diese Konflikte besonders hart, weil sie in hohem Maße treu und loyal gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
Killed in Action. Trauma Bundeswehr. Ab sofort in der ARD Audiothek.
In einer Minute gibt's die Nachrichten mit Matthias Störmer und dann schauen wir in den Iran und nach Israel und gehen der Frage nach, warum hat die Regierung von Benjamin Netanyahu gerade jetzt ihre Attacken auf den Iran gestartet? Antworten auf diese Fragen gleich in ungefähr 4 Minuten hier bei uns in der ARD Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist 0 Uhr, ich bin Ingo Jansen. Guten Morgen. Der Iran hat eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert. Ersten Angaben der israelischen Rettungsdienste zufolge wurde dabei im Norden des Landes ein Wohnhaus getroffen. Eine Frau soll getötet worden sein, außerdem ist die Rede von mehreren Verletzten. Auch Israel setzt seine Angriffe auf Ziele im Iran fort. Nach iranischen Medienberichten wurde etwa ein Treibstoffdepot in Teheran attackiert. Augenzeugen melden auch in anderen Teilen der iranischen Hauptstadt heftige Explosionen. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime. Wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront. Dennoch gehen dort die Kämpfe weiter. Es soll wieder zahlreiche Tote gegeben haben, so das Hamas-geführte Gesundheitsministerium. Währenddessen räumen Helfer im Großraum Tel Aviv immer noch Trümmer beiseite. Laut der Armee hatte es 10 direkte Treffer durch iranische Raketen gegeben, auch auf Wohnhäuser. Dabei starben 3 Menschen.
Zehntausende Menschen sind in den USA gegen die Politik von Präsident Trump auf die Straße gegangen. In Dutzenden Städten gab es Proteste, etwa in New York, Atlanta, Philadelphia, Washington und Los Angeles. Sie standen unter dem Motto No Kings, keine Könige. Die Teilnehmer kritisieren das aus ihrer Sicht autoritäre Auftreten des Präsidenten, insbesondere in der Migrationspolitik. Trump lässt in Kürze eine Militärparade in Washington veranstalten. Anlass ist der 250. Gründungstag der US-Armee. Als neues Depot für das Deutsche Technikmuseum Berlin wird ein Standort in Vogelsdorf im Kreis Märkisch-Oderland geprüft. Das geht aus der Antwort der Kulturverwaltung auf eine Grünen-Anfrage hervor, die dem RBB exklusiv vorliegt. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Ein Mietvertragsentwurf für das Technikmuseum Depot in Vogelsdorf sei ausverhandelt, so die Kulturverwaltung. Er sieht vor, die Flächen für 30 Jahre zu mieten. Weitere Optionen sind ein Mietkauf und ein Ankauf. Darüber verhandelt die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH. Frühestens vor der Sommerpause rechnet die Kulturverwaltung mit einem Ergebnis. Der für Finanzen zuständige Hauptausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses muss sich ebenfalls noch damit befassen.
Und damit sind wir beim Sport. In der Handball-Champions League kommt es zu einem deutschen Finale. Die Füchse Berlin treffen nach ihrem 34:24 Sieg gegen den Französischen